Folge 140, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt wieder zu einer neuen Folge Real Talk. Wir haben gerade eine halbe Stunde technische Schwierigkeiten überwunden. Das hat meinen emotionalen Gemütszustand noch mal ein bisschen verändert. Ich war gerade richtig nervös, dieses Intro zu machen. Hallo Wally, nach Frankreich, nach Lille.
Hallo Yannick, jetzt wo alles funktioniert und wir unsere Laune, die kurzzeitig im Keller war, mit dem Fahrstuhl wieder nach oben geboostet haben. Freue ich mich auf diese Folge mit dir. Bei dir ging die Kopfhörer nicht, bei mir das Mikrofon. Ich dachte, ich hätte einen Wackelkontakt irgendwie bei irgendeiner Reise, dass mein Koffer umhergeschmissen wurde und mein Mikrofon jetzt darunter gelitten hat. Habe schon gesehen, wie ich jetzt dieses schöne, neue, teure Mikrofon ersetzen muss. Oh wei, oh wei. Deswegen bin ich sehr, sehr gut gelaunt, dass alles funktioniert, wir es hinbekommen haben. Ich bei dir wieder den Stand the Man im Hintergrund sehe und wir hier zu Folge 140 aufschlagen. Komm jetzt, sehr gut.
Hast du die Highlights gesehen von Wawrinka gegen Medvedev in Rotterdam, Runde 1, was der, ich sag's jetzt mal ein bisschen despektierlich, alte Mann da immer noch auf die Hardcourts dieser Welt zaubert, ist in jedem Highlight-Reel gestern zu sehen gewesen.
Ja, leider nicht. Ich hatte durch den Terminplan wirklich wenig Zeit, mir Sachen anzuschauen. Ich habe bei X hat, glaube ich, Andy Murray getwittert, dass er es gerade auf dem Sofa liegen genießt, Stan in dem Alter da noch einen der Besten der Welt bis aufs Äußerste zu fordern. Deswegen habe ich da schon das auf dem Schirm gehabt, dass dann wohl ein gutes, enges Match war. Aber ich habe die Highlights nicht gesehen. Ja, muss ich vielleicht nochmal nachholen.
Wawrinka hat dann retweetet und hat geschrieben, thanks legend. Und damit war dann auch der gegenseitige Respekt gewahrt. Ja, also ich muss sagen, ich hatte richtig, richtig Bock auf heute. Ich habe mich den ganzen Tag gefreut. Wir haben Mittwochabend, den 5. Februar, gut was weggearbeitet und war jetzt auch gerade noch beim Tischtennis und habe Kinder bespaßt. Also vom Kindertraining zum Profi-Podcast mit Tennisprofi Daniel Masur. Wir haben viel vor heute und nur wenig Zeit, deswegen starten wir mal direkt rein. Wir wollen natürlich, die letzte Folge war 139 über das Australian Open Finale von Alexander Zverev. Die Analyse, wer da noch nicht reingehört hat, die ist relativ zeitlos. Gerne mal reinhören. Vielen Dank für euer konstruktives Feedback, für die geilen Aufrufzahlen. Heute wollen wir relativ persönlich über die letzten anderthalb Wochen reden, über das, was Wally passiert ist, was auch nicht in jedem Drehbuch drin steht, von einem Auf und Ab auf Challenger-Ebene, von einem Anruf des Bundestrainers ab zum Davis Cup, zurück zum nächsten Challenger. Da ist viel passiert. Darüber wollen wir natürlich reden. Machen einen kurzen Ausflug zu den anderen Davis Cup-Ergebnissen, zu einem bestimmten Vorfall, den wir auch auf unserer Insta-Seite advantage-podcast hatten zwischen Belgien und Chile, den habt ihr sicherlich alle gesehen, darüber wollen wir reden. Und ein bisschen aktuell über das Profi-Tennis sowie das Karriereende von Simona Halep. Wir fangen privat und persönlich an. Wally, bei mir ist gerade privat sehr, sehr viel los, Auf und Abs und beruflich mindestens genauso viel los. Aber ich funktioniere ganz gut, habe mich wahnsinnig auf diesen Podcast gefreut. Und wollte dich mal fragen, auf einer Skala von 1 bis 100, wenn 100 überragend ist und 1, du kannst mich mal, wo ist gerade dein subjektives, persönliches Wohlbefinden?
Ich würde sagen, im mittleren 90er-Bereich.
Tatsächlich?
Ja.
Geil.
Auf jeden Fall.
Ich hätte jetzt, wenn mich jemand gefragt hätte, wie es dir gerade geht, ich hätte es wahrscheinlich so irgendwo zwischen 30 und 50 oder so eingestuft.
Kommt das so rüber, oder wie?
Nein, gar nicht. Aber ich habe vielleicht einfach so ich habe ja zum ersten Mal eine sportliche Niederlage hautnah, einen sportlichen Sieg und zwei Tage später eine sportliche Niederlage hautnah miterlebt. Und habe das
ja. Du warst ja in Koblenz dabei, für alle, die es genau nicht wissen. Janik hat mich besucht beim Challenger in Koblenz. Zwei Matches hat er aus nächster Nähe mitverfolgt.
Ich hatte natürlich vor, liebe HörerInnen, jedes Match zu verfolgen. Ich habe mir meinen Schedule die Woche über ganz gut gelegt gehabt und ich habe ja nur eine Stunde dahin. Und am Achtelfinaltag war ich da und Wally, das hat mich so als Sympathisant auch ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich habe, also das war so ein bisschen fast so krass, wie wenn Lautern verliert. Sag ich dir ehrlich. Vor allem die Art und Weise, da hatte ich schon Herzschmerzen. Habe ich auch nochmal gemerkt, wie sehr ich jetzt mittlerweile bei dir mitfiebere. Wie gesagt, du hast die erste Runde sehr, sehr souverän gewonnen, mit einer sehr guten Aufschlagleistung montags und einem stabilen Kopf, einer sehr guten Vorhand, einem sehr guten Mix mit Slice und hast eigentlich daran angeknüpft in deinem Achtelfinal-Match. Beide Sätze zum, um es mal abzukürzen, beide Sätze zum Match, zum Satzgewinn serviert, sogar immer noch die Chance gehabt zum Doppelbreak, da kann man dir aber nicht so viel vorwerfen, weil der Gegner tatsächlich dann entweder überragend auf die Linie gespielt hat oder überragend im Rahmen irgendeinen glücklichen Schlag gemacht hat, aber trotzdem Break 4 und dann beides Male zum Satzgewinn nicht ausserviert und den Satz noch verloren. Im ersten Satz knapp und im zweiten Satz schon mit einem Niveau, das abgefallen ist. Und dann waren wir alle so ein bisschen ratlos. Ne? Du, ich, ein langes Gespräch mit dem Trainer gehabt und ich saß dann auch noch relativ lang in dem Restaurant und habe auf dich gewartet und habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und da habe ich zum ersten Mal auch so nochmal, oder ich denke ja viel über Profi-Tennis nach, aber dann nochmal so subjektiver nochmal so gemerkt, okay, krass, wie Profi-Tennis manchmal sein kann. So ging es mir. Wie ging es dir?
Ja klar, also wenn man so nah dran ist und sich so intensiv dann auch mit einem Spieler oder einer Partie beschäftigt, ist das natürlich was ganz anderes, wie als wenn man jetzt irgendwie auf einer Ergebnis-App das Endresultat sieht und sich dann irgendwie eine Meinung bildet. Da denkt man nicht so viel drüber nach, was war vor dem Match, was ist im Match passiert, wie war die Zielsetzung, die Erwartungshaltung. Und wenn man natürlich vor Ort ist, hat man einfach einen viel besseren Eindruck von der, oder einen viel intensiveren Eindruck von dieser Gesamtsituation. Und bekommt dann natürlich dann die Emotionen und in dem Fall dann die Enttäuschung natürlich auch viel spürbarer mit. Und natürlich war es jetzt, also erstmal seit diesem Match ist so viel passiert, dass ich mich echt nochmal sammeln muss und kurz zurückspulen muss mental, um da wieder einzusteigen. Aber es war natürlich ein bitteres Match, weil der Gegner niedriger platziert war. Ganz normale Sachen im Tennis, Erwartungshaltung wird irgendwie so ein bisschen automatisch ans Ranking des Gegners angepasst, passiert meist unterbewusst und schwingt irgendwie immer mit in so ein Match rein, auch wenn man halt versucht, jeden Gegner irgendwie gleich anzugehen. Und ist natürlich dann auch klassisch, wenn man Chancen hat und dann berühmt-berüchtigt auf den Satz zweimal serviert, dann wird einem das oder man denkt dann auch immer selber, dass es die eigene Schwäche ist, dass man das halt nicht nach Hause gespielt hat und sucht dann natürlich die Fehler bei sich, weil man ja geführt hat und das Match oder die Sätze in der eigenen Hand hatte. Aber ich habe dann auch gegen einen der formstärksten Spieler, würde ich sagen, diese Woche und auch die Woche hier vor Ort in Lille gespielt. Der hat bei dem Turnier dann Halbfinale knapp verloren, sich hier beim 125.000er qualifiziert.
Max Redlak hat gegen ihn knapp gewonnen in 3, ne?
Jetzt. Genau, ich habe Max' Match gestern komplett gesehen. Das war ein unglaublich gutes Match, wo beide sehr, sehr gut gespielt haben. Und da habe ich dann halt nochmal gute 2,5 Stunden nachvollziehen können oder mir anschauen können, warum ich mich so schwer getan habe und warum es vielleicht dann doch nicht so leicht war, die Sätze nach Hause zu bringen, auch wenn es irgendwie vom Ergebnis her den Anschein machte, dass ich das Match im Griff hatte. Er hat sich dann halt zweimal rausgewunden. Ich hatte dann in den Endphasen sicherlich nicht meine besten Phasen, aber in der Nachbetrachtung lag das auch definitiv daran, wie er gespielt hat und wie er dann die Punkte aufgebaut hat und mich in unangenehme Situationen gebracht hat, dass ich halt das Gefühl hatte, mein Spiel geht nicht mehr so leicht von der Hand, obwohl es eigentlich so sein müsste, weil der Gegner ist ja hinter mir platziert und diese Sachen, die halt dann einem durch den Kopf gehen während eines Tennismatches. Aber ja, du hast es angesprochen, wenn man halt nah dran ist, sind Matches grundsätzlich irgendwo intensiver, dann schlussendlich auch emotionaler. Und was danach passiert ist, sollte ich irgendwann mal ein Buch schreiben, würde wahrscheinlich in ein Kapitel dann schon passen, dieses Buches. Weil du hast es ja schon so ein bisschen nicht vorweggenommen, angeteasert, dass ich in dieser Enttäuschung nach dem Match dann die Info bekommen habe, dass ich bitte Michael Kohlmann, den Bundestrainer, anrufen soll.
Das war so krass.
Ich erstmal okay und ich bin echt, also kann mich noch dran erinnern, relativ verhalten. War glaube ich meine Stimmlage, als ich angerufen habe, weil ich habe auch direkt gesagt, du, ich bin gerade vom Platz, habe verloren, war irgendwie ein unangenehmes Match, bin gerade ein bisschen down.
Ja, du hast mir ja gesagt, dass dein Trainer, liebe Grüße, zu dir gesagt hat, du sollst ihn anrufen, aber ohne zu sagen, um was es geht, und dass du erstmal gedacht hast, vielleicht hast du was verbrochen oder irgendwas, ne? Es könnte was Negatives sein. Und zu mir im Restaurant hatte er schon durchblicken lassen, dass es um eine mögliche Davis Cup Nominierung gehen konnte. Das heißt, ich wusste ansatzweise schon sogar ein bisschen früher als du, um was es gehen könnte, aber du wusstest zum Zeitpunkt des Anrufs noch gar nicht, um was es genau geht.
Ja, genau. Also im Entferntesten habe ich mir vielleicht sowas zusammenreihen können, aber war jetzt für die Art von Gespräch im ersten Moment gar nicht ready, aber habe dann in dem Gespräch erfahren, dass Struffi leider krank ausfällt und es gern gesehen wäre, wenn ich noch zur Mannschaft stoße und ob ich dafür bereit stünde. Und gut, da, ich glaube, jeder, der mich kennt und ein bisschen verfolgt, weiß, dass es kaum was Größeres und Besseres gibt in einer Tennisspielerkarriere, speziell in einer so starken Nation wie Deutschland, mit so einer Vielzahl an Spielern, als zum Davis Cup nominiert zu werden, nachnominiert zu werden, was auch immer. Deswegen war es für mich keine Frage. Ich habe 0,0 überlegt und direkt natürlich gesagt, dass ich dabei bin und gerne komme. Und dann ging es fast schon direkt ins Organisatorische rüber, in Sachen, okay, welchen Flug nehme ich, wann bin ich wo, wie komme ich dahin. Und ich glaube, effektiv waren es dann 10 Stunden später, war ich dann schon auf der Anreise nach Vilnius. Ja, und da dachte ich mir, es ist unfassbar, von so einem kurzen Tiefpunkt der Gefühlslage nach dem Match zu einem der schönsten Momente, die man sich eigentlich vorstellen kann, so eine Davis Cup Nominierung, in so kurzer Zeit, also wirklich innerhalb von Minuten, und so verrückt kann es einfach manchmal sein.
Ja, wahnsinnig. Bevor wir über den Davis Cup sprechen, nochmal ganz kurz zu den Koblenz Open. Ich habe mich sehr wohl dort gefühlt. Wir haben viele Leute getroffen, die auch unseren Podcast hören. Und du hast mich ja da rumwatschen sehen. Ich hatte unsere Flyer dabei und habe natürlich auch ein paar Flyer verteilt mit dem QR-Code. Und wir konnten anhand unserer Hörerzahlen dann auch sehen, dass einige das dann direkt genutzt haben. Ein paar Anekdoten, Wally, dazu, die ich dir so auch noch gar nicht geteilt habe. Also erstmal waren auch ein paar jüngere weibliche Fans da, und ich habe es relativ clever gemacht. Ich habe am Montags habe ich gewartet, bis du den ersten Satz gewonnen hattest, und hast du mich dann eigentlich aufstehen sehen?
Nein, natürlich nicht.
Ich hatte nämlich Angst, weil du warst direkt so in, also mehrere Sachen. Ich saß erstmal, ich wusste nicht so richtig, ich hatte doch angekündigt vor ein paar Wochen, ich weiß nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll. Und das wusste ich auch bis kurz vor Aufschlag, erste Match, nicht so richtig, weil ich hatte ja eine Presseakkreditierung. Mit Presseakkreditierung verhält man sich neutral, man klatscht nicht, etc. Das hatte ich alles schon hier erklärt. Und dann bin ich da so, das war ja ein cooler Center Court, und da hatten ja auch, ich weiß gar nicht, wie viel da, wenn es ausverkauft gewesen wäre, hätten ja, glaube ich, schon über 1000 da Platz gehabt, aber es waren vielleicht 200-300 Zuschauer, also hat es freie Platzwahl. Und ich habe geguckt, wo deine Box ist, und dann habe ich gesehen, dass ja auch Trainer von der Base in der Box saß, und kurz darauf ist ja dann auch Max Rehberg dazugekommen, also so schließt sich auch der Kreis. Du hast jetzt gestern sein Match gesehen, er hat auch beide Matches verfolgt in Koblenz von dir. Und dann dachte ich so, okay, was für mich klar war schon mal, ich gehe auf keinen Fall in die Box. Das ist zu viel. Aber ich hatte so erst den Impuls, so siehst du schon so, ich war schon so bereit zu supporten. Klar. Und dann habe ich mich hinter die Box 3 Reihen ganz einsam dahin gehockt. und habe direkt angefangen zu klatschen auch. Aber immer nur so, wenn dein Trainer auch geklatscht hat und der war relativ verhalten beim ersten Match. Dann hast du den ersten Satz gewonnen und dann bin ich aufgestanden, habe meine Flyer genommen und bin auf alle vier, in 5 Minuten alle 4 Tribünen ab und bin zu den Leuten und habe immer gesagt, hier, ich habe mich komplett gelöscht aus diesem Podcast und hab einfach nur gesagt, darf ich Ihnen diesen Flyer geben? Das ist der Podcast von dem Tennisprofi, der gerade auf Center Court gewinnt. Immer denselben Satz. So. Also alle Leute denken, dass das dein Podcast ist, zu Recht. Nein, aber Spaß beiseite, kam dann auch viel in Kontakt. Und ich habe gerade, Wally, vielleicht kannst du noch ein bisschen die Zeit überbrücken, ich suche gerade in meinen persönlichen Notes den Jungen, den ich getroffen habe, der richtig begeisterter Stammhörer war und gesagt hat, ob wir ihn nennen können im Podcast. Aber ich finde gerade meine Notes nicht.
Ja, du hast aber irgendwas von weiblichen Fans gesagt und dann bist du abgeschweift.
Ja, das war auch so. Und zwar habe ich, ich bin ja wie gesagt clever, also ich bin die Tribünen abgegangen und dann habe ich immer geguckt, wer wie auf dich reagiert. Und nach deinem Match hast du natürlich ganz der professionelle, gut gelaunte Profi, übrigens auch nach deiner bitteren Niederlage, hast du jeden Fotowunsch und jeden Autogrammwunsch für groß und klein geduldig bedient. Und es war aber nach deinem Sieg, war eine Gruppe von Teenager-Mädels, also keine Ahnung, irgendwas zwischen 15 und Anfang 20, würde ich jetzt sagen. Und ich stand hinter denen und die kamen gerade von einem Foto von dir und dann hat die eine zu anderen gesagt so, oh, der ist so süß. Und dann bin ich so rechts rangesneakt und habe gesagt, und reden kann er auch. Und dann hab mir den Flyer reingeguckt. Ich merke aber gerade, das war in meinem Kopf lustiger vielleicht in der Situation, als es jetzt ankommt. Weiß nicht, ob
nee, nee, der andere kommt, gelacht kommt schon, hat. Kommt schon rüber, dass du da jede Gelegenheit genutzt hast, um deinen Flyerstapel nach und nach kleiner werden zu lassen.
Aber was hattest du für einen Eindruck? Hattest du Gespräche mit HörerInnen in Koblenz oder allgemein gute Gespräche mit Fans?
Ich glaube, in Koblenz war ich gar nicht so, ich sag mal, an der Oberfläche, sondern eher Spielereingang, Katakomben, dann im Aufwärmbereich auf dem Platz und dann auch relativ schnell wieder weg von der Anlage an sich. Hab mich da jetzt gar nicht so groß aufgehalten wie bei einem Freiluftturnier vielleicht, wo man auch mal ein bisschen länger auf der Anlage verbringt, weil bei den Hallenturnieren ist halt manchmal ein bisschen zäh, da ist die Luft auch nicht so gut. Genau, deswegen hatte ich da jetzt gar nicht so viel zu berichten.
Ich habe es gefunden. Chaos in der Ordnung. Lenny aus Grünstadt, 12 Jahre alt, hat ganz stolz erzählt, dass er bereits Rheinland-Pfalz-Meister geworden ist und dass er den Podcast liebt und ob wir ihn unbedingt erwähnen können. Also das ist kein Problem, wenn ich es mir merke und habe es mir direkt in die Notizen gemacht. Also Lenny, ja, du hast gesehen, ich war stark bemüht und du hast ja auch direkt eingeordnet, ne? Rheinland-Pfalz-Meister muss man erstmal werden, auch in dem Alter.
Absolut.
Also ein ambitionierter Spieler. Vielleicht hören wir mal später was von dir. Ich kenne bisher nur den Vornamen, aber wenn ich ihn jetzt mal investigativ googeln würde mit Rheinland-Pfalz-Meister, würde ich ihn wahrscheinlich schnell finden. Also viel Erfolg bei deiner Tenniskarriere. Bleib fleißig dran. Und wer weiß, wie weit es dann für dich geht. Aber das wollte ich mal allgemein einfach sagen. Wir hatten viele coole Gespräche. Es war ein sehr schönes Turnier, gut organisiert. Center Court gut aufgemacht. Sehr professionell. Einziger Negativpunkt, den ich nennen möchte, Stimmung war unterirdisch. Also so nett alle Leute waren, es war keine gute Stimmung, fand ich. Und wenn ich das mal vergleiche, vielleicht bin ich da jetzt auch zu streng, du wirst mir wahrscheinlich gleich sagen, dass ich auch zu streng bin, das ist auch in Ordnung. Aber als dir die Sätze aus der Hand geglitten sind, klar ist deine Schuld, so, vor allem im zweiten Satz, so musst du heimbringen, ganz klar. Aber das Publikum hat wenig bis gar nichts gemacht, um dir irgendwie zu helfen oder mal zu pushen oder so. Und ich so gerne nicht, ich war so erbost darüber, ich war kurz davor, mal so richtig Gas zu geben und so, aber das wollte ich dann doch nicht machen. Aber da war niemand irgendwie von den 300 Zuschauern dabei, der mal so ein bisschen, also ich vergleiche das mal, du kannst es ja noch viel besser vergleichen, bei einem Challenger in Italien oder Spanien oder irgendwo in Südeuropa oder Südamerika, wenn du gegen einen Lokalmatadoren spielst, also die tun ja alles, um den zurückzubringen. Erwarte ich da zu viel?
Ja, es ist halt so ein bisschen die deutsche Mentalität, um es einfach neutral auszudrücken. Das ist nicht ganz so unsere Natur. Das geht vielleicht manchmal beim Fußball, aber die Nationalmannschaft, jetzt mal von den Ligavereinen abgesehen, die ihre Fanlager haben, die Nationalmannschaft muss auch unglaublich um Anerkennung kämpfen. Und ich glaube, andere Nationen sind da einfach ein bisschen anders gepolt, ein bisschen offener, ein bisschen leichter zu begeistern, mitzureißen. Und ich glaube nicht, dass das an den Spielern liegt, weil wir stehen als deutsche Spieler den anderen Nationen in nichts nach, immer da auf dem gleichen Level natürlich betrachtet. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen unsere Mentalität. Und ja, ist natürlich ein bisschen schade, aber im Endeffekt bin ich jetzt schon lang genug dabei, dass mich sowas jetzt nicht mehr groß, ja, wie soll ich sagen, überrascht. Aber ich finde das auch gar nicht so schlimm. Also, so sind wir Deutschen halt. Mei.
Ja, nee, also ich war ja jetzt, wie ihr alle wisst, zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder auf einem Challenger-Turnier. Und das war einfach jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Natürlich, wenn man jetzt das große historische Rad schwenkt, ist mir schon bewusst, aufgrund unserer geschichtlichen Verantwortung, aufgrund der Kollektivschuld, aufgrund unseres schwierigen Verhältnisses mit dem Nationalstolz, dass wir jetzt nicht wie die Spanier, Franzosen, Italiener, Südamerikaner bei Sportveranstaltungen total mit stolzer Brust, inbrüstig, national die Spieler anfeuern, dass das nicht so selbstverständlich für uns ist, ist klar und auch sollte auch nicht selbstverständlich sein. Aber ein Funken mehr Enthusiasmus und Anfeuern und es ging mir auch eher darum, vielleicht dem Spieler, in dem Fall dir, aus so einer kritischen Situation ein bisschen rauszuhelfen. Vielleicht interpretiere ich auch so viel rein, weil ich auf meinem bescheidenen Niveau mag das immer total gerne, wenn ich Support bekomme, das schmeichelt mir und wenn ich negativ werde, versuche ich dann sogar für die dann zu spielen und nicht, und also noch mehr als für mich so. Aber vielleicht überinterpretiere ich das auch. Aber mir ist es aufgefallen, auch im Verhältnis, man muss natürlich alles im Verhältnis sehen zu den deutschen ATP-Turnieren. Dass es natürlich weniger ist und so weiter, aber auch in Relation, wenn man die Relation betrachtet, fand ich es trotzdem auch auffällig. So, wollte ich einfach mal sagen. Nächstes Mal nehme
Ja.
ich eine Rassel mit oder so und letzte Sache, die ich zu Koblenz sage, du weißt es ja mittlerweile, ich bin ein abergläubischer Mensch. Ich habe mal mit 17 oder so aus Versehen die Boxershorts falsch rum angehabt und das erst nach dem Spiel gemerkt und hatte gewonnen und habe dann irgendwie für 8 Punktspiele in Folge die Boxershorts immer falsch rum angezogen, so lange, bis ich wieder ein Einzel verloren hatte und hatte dann schon so Streifen am Becken. Also konnte fast froh sein, dass ich die verloren habe. So ein Typ bin ich. Und am Mittwoch hat das natürlich nichts gebracht im Nachhinein, aber ich erzähle es trotzdem. Am Mittwoch kam ich relativ kurz vor knapp, weil ich noch für den Deutschen Fechterbund was fertig machen musste. Bin ich zu dir gedüst und kam so 10 Minuten vor deinem Achtelfinale in die Halle rein. Und dann habe ich mich exakt auf denselben Platz gesetzt, 3 Reihen hinter der Box und war dann schon so Volley-Fan, dass ich so auf natürliche Art und Weise die Presseakkreditierung ausgezogen habe und neben mir hingelegt habe, nur um sie dann 15 Sekunden später wieder anzuziehen, weil ich mir gedacht habe, nee, du hattest die am Montag auch so an, wenn du jetzt was anderes machst, dann geht dir was schief. Hat nichts gebracht, aber mein abergläubisches Gewissen hat es beruhigt in dem Moment. Ja, so war es auf jeden Fall. Ich hatte eine schöne Zeit da und ja, wir haben dann trotzdem noch, muss ich dir auch hoch anrechnen, trotz der Niederlage bist du eine Stunde später rausgekommen. Die Zeit hat Max Rehberg ein bisschen überbrückt, da haben wir auch ein nettes Gespräch gehabt und hast dir dann auch nochmal Zeit für mich genommen, also das weiß ich sehr. Sehr zu schätzen, aber natürlich hattest du schon wieder einen kleinen Energiepush, den du ja gerade erzählt hast. Michael Kohlmann hatte dir dann Bescheid gesagt. War das dann erstmal so, halt dich bereit? Und hast du dann, nachdem ich abgereist bekommen, hast du dann, wann wusstest du genau, dass du dabei bist? Vor Mitternacht noch?
Ja, am Abend war es dann
Mhm.
endgültig. Genau.
Und wie läuft dann sowas ab? Buchen dann die Verantwortlichen des Deutschen Tennisverbandes für dich noch die möglichen Verbindungen oder hast du das gemacht und bekommst es dann später erstattet? Weil das war ja alles wirklich, du hast ja schon angedeutet, wirklich ganz, ganz knapp alles.
Genau, also normal hat der DTB auch ein Reisebüro, beziehungsweise der DTB arbeitet mit einem Reisebüro zusammen.
Ja.
Jetzt aufgrund der Uhrzeit war es dann der Einfachheit halber halt so, dass ich meine Flüge erstmal selber gebucht habe. Und ja, Reisekosten für die Spieler werden schon erstattet. Deswegen war das natürlich auch, ja, gar kein Problem. Und darüber haben wir uns irgendwie im Vorfeld auch gar nicht unterhalten. Mir war es einfach nur wichtig, irgendwie da zum Team zu kommen, so schnell es geht. Und ja, irgendwie da der Mannschaft, so gut es geht, zu helfen.
Wie sah der Reiseplan aus?
Ich bin morgens um 6 nach Frankfurt gefahren, habe auf dem Weg bei der Autofahrt mir einen Parkplatz in der Nähe vom Flughafen gebucht.
Du hast natürlich angehalten und hast es gebucht und bist dann weitergefahren.
Genau, beim Tanken. Ja, beim Tanken, richtig. Und dann wurde ich dort, diese Parkplatzanbieter haben ja meistens Shuttle-Service, dann bin ich Frankfurt, Warschau geflogen und dann nach einer Stunde weiter Warschau, Vilnius und dann stand da schon jemand vom Davis Cup Organisationsteam bereit, hat mich ins Hotel gebracht. Dort hatte ich dann 15 Minuten Tasche abstellen, umziehen und dann nochmal raus auf den Trainingsplatz. Und vom Trainingsplatz dann zum Abendessen und da habe ich dann das Team auch das erste Mal gesehen und ja.
Das heißt, du hattest gar nicht mit einem Teammitglied trainiert?
Ja, mit Kohl habe ich gespielt. Deswegen mit Teammitglied, aber die anderen Spieler, die haben untertags schon trainiert, die waren schon durch. Deswegen habe ich da eine Privatstunde bekommen.
Nice. Wie war es für dich, unter den Umständen so anzukommen? Also ich fasse mal zusammen. Aus einem negativen Einzelerlebnis diesen Push zu bekommen, dann aber den ganzen Reisestress zu haben und dann plötzlich in diesem Umfeld zu sein, wo man ja klar der Favorit ist, aber trotzdem das seriös, wir haben ja hier drüber geredet, auch abwickeln muss und eine gewisse Anspannung ja da ist, weil man kann sich eigentlich nur als Favorit ja in Anführungszeichen nur blamieren. Was hast du gefühlt persönlich? Wie hast du das Team wahrgenommen? Wie haben sie dich aufgenommen? Gib einfach mal ein paar Einblicke.
Ja, ich habe mich erstmal unglaublich auf diese Tage gefreut. Das Team hat sich ja vom Betreuerstab, das habe ich nochmal rückblickend gemerkt, über die letzten 8 Jahre, wo meine letzte Berufung war, gar nicht groß verändert. Ich glaube, es war nur eine Personalie, die neu war. Ansonsten alle gleich und deswegen kannte ich ja alle schon über Jahre. Kohle kenne ich eh gut aus der Base und die Spieler sowieso. Ich habe mit denen teilweise Jugendturniere gespielt, ich habe mit denen Trips nach Asien gemacht, wochenlang. Ich habe mit denen auf Future Doppel gespielt. Ich kenne die halt wirklich schon so lange und so gut, dass ich da halt auch wenig Integrationsprobleme hatte. Und ja, das ist einfach so eine coole, homogene Truppe, die da über die Jahre zusammengewachsen ist, die halt einen gewissen Kern hat und die Randspieler, sage ich mal, wechseln sich dann immer mal ab, je nachdem, wenn mal jemand verhindert ist oder nicht spielen kann aufgrund von Verletzungen oder auch mal Turnierplan, ja, dann kommt wer anders rein und ich habe das Gefühl, das ist eine unglaubliche Einheit, die sich auf Augenhöhe begegnet, wo der eine für den anderen da ist. Und deswegen war es von Minute 1 einfach wie Klassentreffen. Es hört sich so albern an, aber es war sehr familiär, sagen wir es so. Und total angenehm und ich genieße es einfach mit diesen Leuten Zeit zu verbringen, da zu lernen, dabei zu sein und ein Teil davon zu sein. Und deswegen ja, waren diese Tage sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Dein bis dato einziger Einsatz war für alle der Vollständigkeit halber 2016 Relegationsmatch gegen Polen. Da kamst du damals im Doppel zum Einsatz und das war jetzt deine zweite Nominierung. Vieles war von dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, gebe ich ja oft auch so wieder, gebetsmühlenartig, weil ich ja in der Regel auch bei vielen Teils dabei bin.
Ja, das ist eh Wahnsinn, ne? Jetzt bin ich einmal dabei und da bist du nicht dabei. Das ist auch vielleicht ganz gut, dass der Podcast nicht in voller Montur vor Ort ist.
Ich wollte gerade sagen, weil ich habe auch dann, also wir spinnen ja sowieso viel rum. Das macht uns ja auch aus. Wir probieren uns aus, wir gucken, was ist gut für den Podcast und was nicht. Und ich bin dann die Stunde aus Koblenz zurückgefahren und dann wusste ich ja schon ein bisschen. Also erstmal auch, mein journalistisches Herz ist so. Ich kriege jetzt ja viele Infos und dann wusste ich ja, dass du schon nachnominiert bist. Und das ist natürlich nicht so wichtig und ich würde ja damit auch kein Geld verdienen. Aber so, weißt du, so, ich habe die Infos, ich könnte sie in den Podcast bringen, ich könnte sie auf Twitter bringen, ich könnte sie überall hinbringen. Dann bin ich erst nach Hause gefahren und dachte so, gut, jetzt musst du mal deine Klappe halten. Bis das offiziell wird, bringt ja eh nichts auch. Also der Mehrwert ist ja wirklich geringfügig. Also da habe ich schon ganz andere. Als Journalist solltest du ja immer mehr wissen, als du preisgibst, dann bist du eigentlich ein guter Journalist. Da gab es schon ganz andere Situationen, wo ich mir auf die Lippen beißen musste. Aber das ist ja schon mal die eine Wahrheit. Und dann bin ich zurückgefahren und dann dachte ich mir so, boah, jetzt fliegt Wally da sehr wahrscheinlich nach Litauen. Es macht ja gar keinen Sinn, dass ich da jetzt auch hinfliege. Und dann habe ich mir mein Schedule auch angeguckt, dann habe ich den Gedanken schon nach einer Minute wieder ad acta gelegt. Aber du hast wahrscheinlich recht, dass nicht beide vom Podcast an einem Ort sind. Dann kommen wir nur auf Ideen wie abendliche Folgen und dann da musst du dich schon auf das Sportliche konzentrieren. Aber ja, so ist das halt manchmal. Ich war letztes Jahr in Ungarn bei den Qualifiers in Tatabánya. Und die China-Reise habe ich natürlich nicht gemacht. Also zum einen ist die zu weit, zum anderen bekomme ich kein Visum für China aus journalistischen Gründen. Schon mehrmals probiert, immer abgelehnt. Haben wir auch schon mal drüber geredet, dass es gewisse Länder gibt, wo ich als Journalist besser nicht einreisen sollte. Und bei der Endrunde war ich natürlich, wie wir alle wissen. Und davor die Jahre auch sehr viele Thais begleitet. Meine erste Reise war 2018 in Brisbane nach den Australian Open gegen Australien. Und ich kenne die Protagonisten seit 2018 eigentlich auch nur so. Also ich kann das alles nur so bestätigen. Und man kann wenig, selbst wenn man es als kritischer Reporter versucht, wenig kritisches Berichten. Diese Zeiten, in denen Stäbchen gezogen werden, Wolli, wer spielen muss und wer nicht, die gehören der Vergangenheit an. Das kann ich alles nur so bestätigen. Was war so ein bisschen, gibt es ein Highlight, ja, wie viel war es denn? Anderthalb, ein Dreiviertel Tage, die du letztlich da hattest? Gibt es was du mit uns teilen möchtest, was ein Insight ist?
Ja, es waren 2,5 Tage netto, fast
Zwei,
drei
zweieinhalb
Tage.
Tage.
Ja, ganz, also an erster Stelle steht natürlich die Bewältigung dieser Pflichtaufgabe mit einem super souveränen 3:0-Sieg. Angefangen mit Maxi, der ja jetzt auch aus Lille rausgezogen hat, der da körperlich zumindest an die Grenzen gegangen ist. Ja, für den Davis Cup und für das Team, um da diesen Punkt einzufahren, der nicht zu 100% fit war, also körperlich und auch spielerisch und sich das Ding trotzdem gezogen hat. Dann hat Jannik nachgelegt als Nummer 1 da vorangehend in 2 Sätzen solide und dann hast du natürlich, ja, das finde ich halt so sensationell, dass du da bei 2-0 eines der weltbesten Doppel auf den Platz bringen kannst, die sich einfach so gut kennen, die sich auch außerhalb vom Platz so gut verstehen und die eine Selbstverständlichkeit an den Tag legen, wo du denkst, ja, du weißt nie, wie ein Doppel läuft und ein, zwei krumme Returns und kein guter Start und so. Und
Du hast ja
dann
in der
steht,
letzten Folge eigentlich analysiert, ne?
ja, und
Was
dann
Doppel
steht
angeht, ja.
es nach 18 Minuten, steht 6-0, 1-0 oder so. Und du denkst dir, okay, noch 13 Minuten und wir sind hier fertig. So, und ja, das war schon beeindruckend, wie gut die das gemacht haben. Und ja, bei 3-0 spricht es dann auch wiederum fürs Team, dass für alle Beteiligten, dass ich dann ja ein Einzel spielen durfte, auch wenn es dieser sogenannte Dead Rubber, also eine Partie, die nicht gezählt wird, spielen durfte. Aber ja, hat mich natürlich mega gefreut und dass ich da dann den Vortritt bekommen habe oder da die Möglichkeit bekommen habe, da dann Einzel zu spielen. Ja, ist auf jeden Fall ein Karrierehighlight, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Und deswegen ist grundsätzlich ja mein Highlight der Woche einfach der Teamsieg, dass man dann an dieses Wochenende ja eigentlich eine Eins mit Sternchen machen kann für den Gesamtauftritt der Mannschaft und dass man eine Runde weiter ist. Und viel mehr gab es da eigentlich gar nicht zu holen. Ja.
Sehr gut. Bevor wir beim Davis Cup weitermachen, weil du das Doppel angesprochen hast, gibt es ja auch eine Doppel-News. Diese Woche hat gar nichts mit dem Davis Cup zu tun, aber was mit deutschen Tennis auch. Das Tennismagazin hat zuerst darüber berichtet in Form meines guten Kollegen Tim Böselern. Das möchte ich hier auch mal ganz kurz erwähnen. Franzen Jebens, die beiden Doppelspezialisten, die sich in den letzten beiden Jahren in der Weltrangliste zusammen nach oben gespielt haben, arbeiten nicht mehr länger zusammen. Der Tim hat gestern war es also am Dienstag, den 4. April, einen längeren Artikel veröffentlicht, wo ich kurz einen Auszug vorlese. Bereits zu dieser Zeit kursierten Gerüchte durch die Tennisbubble, dass die beiden künftig getrennte Wege gehen werden. Auf Tennismagazin-Nachfrage bestätigte am Montag schließlich Konstantin Franzen die Trennung von Hendrik Jebens. Zitat: Ja, es stimmt und es kam von meiner Seite aus, weil ich etwas Neues probieren will. Franzen wird künftig mit Alexander Erler spielen. Ich kenne ihn aus gemeinsamen Internatszeiten an der Tennisbase in Oberhaching. Wir waren dort Zimmerkollegen, so Franzen. Er hätte mit Erler schon in der Jugend häufiger zusammen Doppel gespielt. 2015 gewann Franzen mit Erler seinen ersten Profititel. Sie siegten beim ITF-Turnier in Ismaning und schlugen im Endspiel einen gewissen Kevin Kravitz, der damals zusammen mit Tim Sandkaulen spielte. Jebens schlug am vergangenen Wochenende an der Seite von Andreas Mies auf beim ATP-Turnier in Rotterdam in der Quali. Da haben die allerdings verloren. Und Hendrik Jebens wollte sich auf Tennismagazin-Nachfrage nicht zu dieser Trennung äußern. Das mal nur der Vollständigkeit halber. Auch ein sehr schöner, ausgewogener Artikel. Könnt ihr, wenn ihr Tennismagazin und die beiden Doppelnamen eingibt, müsste das kommen. Das der Vollständigkeit halber. Du hast gesagt, dass Deutschland ganz souverän 3-0 gewonnen hat. Offiziell steht ja in den Statistiken dann sogar 3-1. Dein Spiel zählt ja offiziell dazu. Ich habe gar nicht gesehen können. So? Ich glaube schon.
Also bei mir in der Statistik ist
das. Das habe ich jetzt nicht gesagt, um dich zu triezen tatsächlich, nee. Sondern mit der festen Überzeugung. Der Deutsche Tennisbund hat, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, in seinen Pressemitteilungen am Ende von 3-1 geschrieben. Ist auch jetzt natürlich nicht entscheidend für die
Aussage. Nehme ich gerne so. Also ich meine, faktisch habe ich voll gespielt und das Match verloren. Also.
Ja, hättest du lieber ein 3-0 stehen und dafür keinen Einsatz oder lieber ein 3-1 und dafür den Einsatz?
Nee, auf jeden Fall Einsatz.
Ja, gut.
Auf jeden Fall Einsatz. Ich meine, ich habe 10-8 im Match Tiebreak verloren. Jeder, der schon mal Liga gespielt hat, weiß, wie so ein Match-Tiebreak und so ein Match halt mal laufen kann. Deswegen, also auf jeden Fall spielen die Erfahrung habe ich gemacht und ja, definitiv.
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, wie es für dich war, wie die Bedingungen waren, woran es gelegen hat, spielerisches Niveau, Platzbedingungen, Nervosität, guter Gegner, weil ich konnte nichts sehen, weil ich einen Bundesliga.de-Dienst hatte.
Ja, ich war so vor dem Match ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich ist eigentlich die Anspannung enorm hoch, weil du kommst im Davis Cup zu deinem ersten Einsatz und auf der anderen Seite spielst du ein Match, was ja faktisch keine Bedeutung hat. Und das ist halt schon als Leistungssportler nicht so leicht, weil es gibt nichts Schlimmeres, als ein Match zu spielen, wo du weißt, es geht um nichts mehr und es ist ein besseres Trainingsmatch. Natürlich hilft dir das Umfeld und die Umgebung und die Atmosphäre, da natürlich eine Spannung reinzubringen, aber du kannst dich nicht selber komplett belügen und jetzt sagen, ja, stell dir vor, das ist ein Halbfinale beim Grand Slam. So funktioniert es leider nicht. Deswegen ist es auch nicht ganz so leicht, das Match zu bewerten, finde ich. Der Gegner stand natürlich weit hinter mir. Ich hatte das Gefühl, ich war eigentlich über zwei Sätze auch besser, habe aber hier und da meine Chancen nicht nutzen können. Und im Match-Tiebreak sind ihm halt ein paar Bälle gut aufgegangen. Er hat sehr mutig und sehr frei aufgespielt. Und am Ende, wie gesagt, dann war es ein 8-10, wo man am Ende dann schon irgendwo enttäuscht ist, weil man hat ja auch irgendwie, weiß nicht, eine Stunde 45 oder zwei Stunden investiert. Und du möchtest ja dann auch so ein Match gewinnen. Trotzdem war ich vor dem Match und auch während des Matches manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Okay, bin ich jetzt eigentlich sehr angespannt oder versuche ich gerade künstlich eine Anspannung zu erzeugen und mir es quasi einzureden, um doch wieder mehr Spannung zu bekommen. Genau, deswegen, es war ein bisschen komisch, nicht so leicht, das zu beschreiben, aber an sich war es auf jeden Fall ein guter Kampf. Spielerisch war es auch absolut in Ordnung, würde ich sagen. Sicherlich, du sprichst es an, Belag und Bälle. Man kommt da kurz auf knapp hin, hat eigentlich eine halbe Turnierwoche in den Beinen, dann eine Anreise, dann geht's direkt los, muss sich wieder umstellen, hat nicht viele Trainingseinheiten, so dass es jetzt sicher keine optimale Vorbereitung, aber das ist halt das Los, was man zieht, wenn man nachnominiert wird. Da muss man halt so ready sein, wie man ankommt und dann geht's los, ja. Deswegen, du nennst es ein 3-1, das nehme ich sehr gerne. Wie gesagt, der Mannschaftserfolg steht über allem und ja, die sowieso. Erfahrung war sensationell, muss ich sagen, mit allem, was da dabei war und dazugehört.
Sowieso steht der Mannschaftserfolg im Vordergrund, aber wir gestalten das ja hier sehr individuell in diesem Podcast und wir haben sehr viele Nachrichten. Ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten du bekommen hast, weil wir haben schon auch auf unserer Podcast-Seite viele Nachrichten bekommen und die freuen sich wirklich mit dir oder fiebern auch mit dir von Ups zu Aufs, dass du dann spielen konntest. Und obwohl es schon entschieden war, haben auch viele gefragt, wo das läuft und dass man dir zugucken kann. Und jetzt sage ich mal was aus journalistischer Sicht, was ich immer beim Davis Cup dann beobachte. Das ist ja dann auch ein Schauspiel für sich, wenn Einzelsportler über diese Woche ja von Herzen gerne wie Jugendliche zusammenkommen in so einem Jugendherbergs-Feeling und wirklich zusammen Zeit verbringen und alles für Deutschland geben. Und dann ist diese Davis Cup-Woche irgendwann vorbei und dann sehe ich immer, wie so echt orchestriert oder individuell gestaltet, ja viele Spieler dann wieder zu den nächsten Turnieren abreisen und manche müssen direkt nach dem Match los, weil Quali dort, manche bleiben noch die Nacht und gehen noch in Ruhe was essen oder trinken auch mal ein Bierchen zusammen. Manche sitzen dann am Handy und fangen erst an zu planen, weil sie noch gucken müssen, was genau der Plan ist. Es gab auch schon mal einen Spieler, der wurde von einem Privatjet abgeholt, von einem Sponsor, von einem lokalen Sponsor, wo dann auch noch so Verbindungen waren. Also es ist ja total individuell. Und auf unseren Podcast bezogen, würde ich dich gerne mal fragen, wie es für dich war und wie deine Gedankengänge war, weil als ich erfahren habe, was du vorhast, hatte ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, einfach aufgrund der Belastung, also die Schlafbelastung, die physische Belastung und auch die mentale Belastung, was du gerade alles so verarbeitest, ob das richtig ist, dass du das machst. Also um es mal, um alle auf denselben Stand zu bringen, du bist ja dann tatsächlich, du hast dich entschieden, ganz früh wegzufliegen nach Frankfurt, dir ein Auto zu mieten und nach Lille zu düsen mehrere Stunden, um noch am selben Tag Quali zu spielen beim Challenger. Und ich setze das mal in Relation, Wally, mit einer Aussage, die ich heute ganz frisch gesehen habe von André Rublev aus Rotterdam, der nach seinem gewonnenen Spiel auf Center Court gesagt hat, er war sich total unsicher, also das sind jetzt meine übersetzten Worte, nicht der Wortlaut, aber die Quintessenz ist die gleiche. Er war sich total unsicher, welche Performance er würde abrufen können, weil er nicht einmal auf Center Court trainieren konnte und nur einmal auf den Außenplätzen und es da natürlich Unterschiede gibt und er das Gefühl für den Center Court nicht hatte und für den Ballaufsprung etc. pp. Und ich ja von den Profis der obersten Kategorie dann auch oft in den Pressekonferenzen wirklich ganz krasse Details zum Absprung und zu den Details auf den Courts und zu den Bällen, wie gehen die auf, wie muss man die nehmen, spielt es sich auf Platz 4 genauso wie auf dem Center Court und so. wenn ich diese Aussagen in Relation nehme zu deiner Reisesituation und dem, dass du eigentlich gar keine Zeit hattest zu trainieren, da habe ich dann als Journalist ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Das mal, um so den Rahmen zu setzen für die Details. Jetzt kannst du mal erklären, was deine Gedankengänge waren, warum du dich so entschieden hast und wie es dann letztlich war.
Genau, also wir hatten nach unserem Sieg am Samstag abends noch zusammen ein Abendessen, wo wir quasi den Spieltag dann gemeinsam beendet haben. Und
da waren auch noch alle da?
Da waren alle da.
Ja, cool, war das.
Und die ersten sind dann quasi am nächsten Morgen um 6 Uhr geflogen und das hat sich dann über den Tag verteilt. Am Nachmittag sind, glaube ich, die letzten geflogen und ich hatte halt das Turnier in Lille gemeldet, da war dann halt Sonntag Quali-Start und das ist der entscheidende Punkt, ich war halt verabredet mit einem Doppelspieler für die Doppelkonkurrenz hier und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich gerne einen Haken an die Woche gemacht und wäre nach Koblenz, nach dem Davis Cup heim, hätte es alles sacken lassen, trainiert und wäre zum nächsten Turnier geflogen. Also jetzt konnte ich aber in Lille eigentlich nicht ohne schlechtes Gewissen absagen, weil ich Kontakt hatte mit meinem Doppelpartner während dem Wochenende. Ich habe gesagt, du, ich bin beim Davis Cup. Könntest du vielleicht einen anderen Partner finden und mit jemandem anders dich eintragen? Meinte er, nee, es ist relativ schwierig, weil ich muss einen finden, der so und so hoch steht. Jetzt auf die Schnelle sind alle schon quasi, haben alle schon ausgemacht. Deswegen wäre es jetzt schon eher nicht möglich. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann komme ich fürs Doppel und dann hat sich halt nur die Frage gestellt, ob ich noch versuche, am Sonntag Einzelquali zu spielen. Ich hatte auch noch eine kleine Chance aufs Hauptfeld. Ich war, glaube ich, am Ende einen raus aus dem Hauptfeld. Das heißt, hätte jemand in der Zwischenzeit abgesagt, wäre ich noch ins Hauptfeld gekommen und hätte erst vielleicht Dienstag oder sogar Mittwoch gespielt. Dementsprechend war die Entscheidung relativ klar, nach Lille zu gehen und dann habe ich halt noch einen Flug bekommen, der nach Frankfurt ging. Am Morgen dann halt, ich glaube, 8 Uhr Ortszeit war ich in Frankfurt. Dort habe ich dann ja mein Auto abgeholt, was ich vor dem Davis Cup da abgestellt habe und bin nach diesem Flug 500 Kilometer dann nach Lille gefahren und war dann schlussendlich eine Stunde vor Matchbeginn auf der Anlage.
Absolut.
Gut, bin ausgestiegen, habe mich einmal geschüttelt, überlegt, okay, werde ich mich jetzt verletzen? Körpergefühl sagt nein. Ich spiele jetzt einfach. Ich versuch's, man weiß nie, wie es läuft. Vielleicht fühlt sich der andere nicht gut. Dann hast du nochmal einen Tag oder eine Nacht, wo du dich regenerieren kannst. Und ja, bist dann in der letzten Quali-Runde vielleicht auch direkt schon eine Chance, als Lucky Loser noch reinzukommen. Solche Gedanken spielen da immer so ein bisschen eine Rolle. Aber im Endeffekt war es alternativlos nach Lille zu gehen. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt nicht rausziehen. Wenn ich schon da bin, versuche ich es einfach, so gut es geht. Habe dann ja auch erwartbar verloren. 6-3, 7-6. Und ja, hat sich natürlich extrem bescheiden angefühlt nach 3 Stunden Schlaf, 3 Uhr 45 aufstehen. Insgesamt irgendwie 8-9 Stunden Reise, kein Training, kein Ball geschlagen. Da dann Challenger Quali zu spielen ist ein Versuch, aber ich sag mal, die Gewinnchancen sind sehr begrenzt, trotzdem war es okay. Ja.
Ich nenne es mal beim Namen, ist absoluter Wahnsinn. Also erklärbar, so wie du es jetzt erklärt hast, erklärbar, aber am Ende des Tages absoluter Wahnsinn. Also ich setze es mal in Relation zu mir. Ich bin gestern aus Hamburg gekommen, 5 Stunden Zugfahrt, in denen ich voll durchgearbeitet habe, auch mit relativ wenig Schlaf. Und hatte abends ein Tischtennisspiel auf Bezirksebene. Ist halt Feierabendsport gewesen, aber bin da halt mit dickem Kopf angekommen, habe das Bestmögliche draus gemacht. Und bei dir ist einfach dein Job, aber genau das, was du jetzt beschrieben hast, genau das hatte ich halt in meinem Herzen und in meinem Kopf drin. Wir haben ja über WhatsApp Kontakt und du updatest mich, wenn du Zeit dafür hast und ich bin ja dann auch interessiert. Und als du mir die Details gegeben hast, habe ich genau über diese Dinge nachgedacht, weil ich ja den Profizirkus aus einem anderen Blickwinkel, aber dann doch ja sehr genau kenne. Kurz nochmal Real Talk, Wally. Das bedeutet, du bist nicht nur aus Loyalität zu deinem Doppelpartner hingefahren, sondern weil du auch noch zu dem Zeitpunkt in Litauen gedacht hast, vielleicht rutschst du sogar noch mit ein, zwei Positionen ins Hauptfeld rein. Zu dem Zeitpunkt, korrekt?
Ja,
Oder nicht korrekt?
das war auch noch ein Grund.
Aber der Hauptgrund war der Doppelpartner?
Es
Sei
ist,
ruhig ehrlich.
nee, ich überlege einfach nur, wie es war. Also ich glaube, ich hätte Doppel-E lieber abgesagt. Und klar, die Option auf Einzel hätte ich mir gerne offen gehalten. Aber Doppel hätte ich lieber gecancelt. Aber bin ja jetzt auch, ohne ins Hauptfeld zu kommen, hier hingefahren, weil ich ihm nicht abgesagt habe. Ich habe ihm auch direkt die Zusage gegeben, okay, wir haben ausgemacht. Es läuft jetzt vielleicht nicht gerade so, wie ich mir das wünsche. Da muss ich auch meinen sauren Apfel beißen. Ist jetzt nicht ganz optimal für mich. Aber wenn ich in der Situation wäre, würde ich mir es auch wünschen, wenn das jemand für mich macht. Und ja, mit diesem Beispiel möchte ich einfach meinen Werten auch treu bleiben und kann nicht von anderen Leuten erwarten, dass sie irgendwas mal für mich machen oder ja, vielleicht auch mal nach meiner Pfeife tanzen oder mir einen Gefallen tun, wenn ich dazu nie bereit bin. Und deswegen ist es, finde ich, ein Geben und Nehmen und man muss halt auch das leben, was man von anderen gerne sehen würde, um nicht zu sagen, auch erwartet irgendwo.
Ich habe es extra nochmal herausgearbeitet, weil in der Antwort davor waren das ja deine ersten Erklärungen. Und jetzt aus deiner zweiten Antwort heraus, also wegen all diesen Argumenten, die du gerade vorgebracht hast, mag ich dich so doll und viele Menschen. Und die sind komplett korrekt. Und wenn ich jetzt mein ehrliches Gefühl in diesem Podcast raushauen wollen würde, was ich jetzt auch mache, mein Gefühl ist, dass ich mir dann gewünscht hätte, dass du vielleicht in dem Ausnahmefall egoistischer bist und nach Hause fliegst, 2 Tage das verarbeitest, eine gute Trainingswoche hinterherlegst und das gute Gefühl von der Trainingswoche vor Koblenz mit den positiven Gefühlen von Davis Cup mitnimmst. Ich verstehe alles, was du gesagt hast gerade, aber und ich kann mich nicht zu 100%ig in deine Situation hineinversetzen, aber ich schaue es jetzt mal raus. Ich hätte dem Doppelpartner, glaube ich, egoistischerweise abgesagt oder das fühlt sich für mich in dem Moment nur subjektiv auf deine Situation an, vielleicht besser an. Aber deswegen bist du, wer du bist und du hast es gerade perfekt erklärt.
Nee,
Aber
also ich verstehe auch deinen Punkt. Absolut. Kann ich total nachvollziehen, ist auch.
bist du mir zu wenig, also wenn ich dich mal in Relation setze zu all den Tennisprofis, die ich jetzt in 8 Jahren Journalismus aus der journalistischen Distanz kennengelernt habe, was vielleicht auch nicht so fair ist, Wolli, weil ich natürlich jetzt viel weniger Distanz habe zu dir als zu jedem anderen Tennisprofi und dann auch mehr Emotionen mitspielen, wie anfangs vorhin erklärt, als kleiner Fanboy mittlerweile, stehe ich aber auch zu. Nee, aber in Relation zu den Tennisprofis, die ich kenne, im Querschnitt, auch im Verhältnis zu deinem Ranking, bist du manchmal, glaube ich, ein Ticken zu loyal und nett. Und ich kann es nicht, also auf der privaten Ebene, auf der menschlichen Ebene ist es ja schon, ich drücke es jetzt mal deutlich aus, scheiße, dass ich das überhaupt hervorbringe, weil das ist ja dann praktisch schlecht von mir formuliert. Aber nur auf deine Profikarriere bezogen, nur auf das Radikale im Profitennis, auf die Egoismen, täten dir, glaube ich, 20% mehr Egoismus gut und niemand in diesem verrückten Tenniszirkus könnte dir das auch nur irgendwie 20% negativ auslegen, weil viele andere, nicht alle, aber viele andere noch viel egoistischer sind. Das sind so meine Gedanken zu dem Punkt.
Ja, absolut berechtigt. Sehe ich auch als valide an deine Punkte. Ja, trotzdem muss ja auch jeder für sich seinen Weg finden und ich genieße es halt, wenn ja, mein Umfeld auch ja, mir so begegnet, wie es mir begegnet. Ja,
Verstanden.
durch
Auch
seine,
nachvollziehbar, klar.
durch die Art, wie du bist, formst du und prägst du ja auch dein Umfeld irgendwie und ich bin sehr, sehr froh, wie mir die allermeisten Menschen begegnen und möchte das eigentlich auch gar nicht groß ändern. Und ja, genau. Trotzdem nehme ich davon absolut was mit, auch rein informativ, dass ich vielleicht hier und da mal, ohne jemandem auf die Füße zu treten, vielleicht auch mal mir ein Stückchen, eine Ecke mehr vom Kuchen auf den Teller schieben kann. Aber ja, am
Ja,
Ende
die Frage ist
bin
halt,
ich gerade sehr, 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 sehr fein mit der Situation und ich
das ist
würde
wichtig.
diese Entscheidung 10-mal aus 10-mal genauso treffen, weil das Pendel ganz am Ende halt dann doch wieder in die Richtung, okay, ich gehe dahin und spiele Doppel und mach das ausschlagen würde, auch wenn es nicht immer ganz klar ist.
Du, also was zwischenmenschliche soziale Skills angeht und Karma-Punkte, hast du alles richtig gemacht. Die Frage ist, ob der Doppelpartner, wenn er als Nachrücker zu seinem Davis Cup Team gefahren wäre, genauso gehandelt hätte, kam, ist hypothetisch. Und ich wollte es einfach mal so raushauen, weil mir hat auch mal ein Tennisprofi gesagt, dass du in Relation zu deiner Ranking-Position mega professionell bist, mega oder auch unabhängig der Ranking-Position professionell. Also ich lebe, sehe jetzt auch, wie du lebst. Ich habe dich an einem Matchtag erlebt, am Trainingstag. All diese Dinge auf einem sehr hohen Niveau und dann weiß ich nicht, ich kann es als Nicht-Profi nicht so nachvollziehen, wie viel Prozentpunkte diese hohen sozialen Skills und diese hohen sozialen Komponenten dann ausmachen, weil die dir ja dann schon Körner gekostet haben. Aber du hast es ja auch gesagt, also es gibt so viele verrückte Tennisgeschichten, dann fährst du dahin, schlägst so einen Jungen, das war ja ein 18-, 19-Jähriger, also wahrscheinlich ein großes Talent, der
Ja,
nach oben kommen will. Schlägst ihn irgendwie, weil er auch nervös ist, hast dann Regenerationszeit und am Ende wird es irgendwie eine krasse Woche mit Punkten und dann stehe ich da und dann kannst du sagen, siehst du, Schneider, alles richtig gemacht. Aber ich wollte es trotzdem auch mal ansprechen, weil ich glaube manchmal, also ja, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Das macht ja auch, ja, das ist doch gut, das macht doch uns auch aus, weil das ist auch ein bisschen Therapie tatsächlich, auch für mich. Weil da schließt sich der Kreis. Ich habe dich hier am Anfang gefragt, auf einer Skala von 1 bis 100, wo du bist. Und ich hätte dich viel niedriger angesiedelt, als du dich selbst angesiedelt hast. Und jetzt hast du es eine Stunde erklärt. Und da haben wir auch vor mehreren Monaten drüber geredet, wie man auch damit umgehen muss, mit diesen Verlieren und mit dem Mindset. Im Endeffekt hast du jetzt 3 Matches in Folge verloren auf unterschiedlichsten Events, in unterschiedlichsten Wettbewerben, 3 Tiebreaks in Folge gewonnen und musst jetzt wieder neu starten. Hast das Doppel gewonnen im Übrigen, ihr seid im Doppel noch drin und hättest heute am Mittwoch auch jederzeit noch als Lucky Loser ins Hauptfeld rutschen können. Du warst heute verpflichtend, deswegen konnten wir es auch so spät aufnehmen, on-site zu sein, falls jemand zurückzieht und es soll ultra kalt gewesen sein in der Halle.
Ja, das ist ja typisch in Frankreich, dass die keine Heizung haben in den Hallen. Da sind wir aus Deutschland sehr, sehr verwöhnt, wenn wir dabei, ja, was haben wir da, 20, 22 Grad haben. Ich weiß es nicht genau, will nichts Falsches sagen, sonst werden wir noch geächtet in der Tennis-Base. Nein, aber wir haben eine angenehme Temperatur, wo wir mit T-Shirt spielen können. Ist auch gut für die Abonnenten, also alle, die da einen Platz buchen. Es ist sehr, sehr angenehm zu spielen und in Frankreich ist es eben nicht so angenehm. Da wird die Außentemperatur ja eigentlich ins Innere übernommen. Und es ist ein, ja, wenn man halt draußen 2 Grad hat, dann hat man in der Halle halt auch nur 2 Grad. Und in den Matchplätzen schaffen sie es irgendwie, das ein bisschen hochzufahren. Aber die Trainingshalle ist einfach bitterkalt und alles nur provisorisch aufgebaut in Zelten mit Heizpilzen und so. Also ich saß auch beim Max-Match. Saß ich mit Schal, Mütze und Handschuhen da und natürlich Winterjacke. Also man kann schon von kalt sprechen, ja.
Okay, Wolli, sollen wir uns noch ganz kurz Zeit nehmen, um den Bergs-Garin-Vorfall
Ja, das
zu
machen wir noch.
bewerten?
Wir sind
Weil
jetzt nach.
das müssen wir schon auch noch machen. Das ist ja auch unser Spezialgebiet, ne?
Ja, so ein bisschen ist es ja unsere Rubrik, auch wenn die jetzt keinen Namen hat. Man könnte sagen, rund um den Ball, um Leute aus Gräbern wieder auferstehen zu lassen. Schöne Grüße. Und ich wach auf morgens und sehe erstmal das Video, wie Zizou im entscheidenden Match bei 2-2 Belgien gegen Chile in Hasselt das Break macht bei 5-5 im dritten Satz, sich richtig abfeiert und dann voller Adrenalin Richtung Seitenwechsel sprintet, der Gegner im gleichen Moment zwischen Netzpfosten und Schiedsrichterstuhl auch passieren möchte und er einfach durch das Adrenalin als erster halt durch möchte und den Gegner mit seiner Schulter sowas von umnockt und der Garin erstmal am Boden liegen bleibt. Da habe ich kurz mal den Atem angehalten, weil ich nicht wusste, wie das Ganze ausgegangen ist. Mittlerweile wissen wir es, wenn du da soll kurz übernehmen möchtest. Ja,
yes, sehr gerne. Also erstmal, bevor ich die Fakten da lege, Wally, hör mal zu. Immer wenn ich, also guck mal, ich werde 35, ich berichte seit 8 Jahren über Profi-Tennis, ich verfolge Profi-Tennis seit 25 Jahren. Immer wenn man denkt, man hat alles gesehen, es kann einem nichts mehr schocken, aus der Bahn werfen. Was ist das eigentlich für ein verrückter Sport? Also jetzt mal, ich weiß, wir sind manchmal alt und weiß und langweilig und auf der Haupttribüne wird geklatscht und so, aber nenn mir mal bitte einen vergleichbaren Sport, wo in schöner Regelmäßigkeit so verrückte Sachen passieren. Also, und das Regel, also ja, also ich habe mal ein paar Stunden auch off gemacht. Ich bin ja gerade, wir sind ja gerade hinterher auch auf der Suche nach guten Reels und so weiter. Ich habe das ja dann selbst morgens dann gepostet, weil es ein Pflichtkontroversum ist. Aber mich hat das auch komplett geschockt. Das erste, was ich gesehen habe morgens, war richtig lustig. Ich weiß nicht mehr, welche Seite es war, aber es war ein Reel, wo eine Szene von WrestleMania gezeigt wurde. Und drüber stand halt auf Englisch dann Bergs vs. Garin-Situation beim Seitenwechsel. Und es war irgendwie The Rock gegen was weiß ich wen, mit so einem Stuhl auch. Und ja, also es war schon, aber die Dynamik, also es gab Videos, die kursiert sind, die nur die Wiederholung gezeigt haben, in Zeitlupe, wo das dann zwar auch schon schlimm aussah, aber so ein bisschen verzerrt hat. Und erst ein paar Stunden später habe ich dann das Originalvideo gesehen, was ja eigentlich alles, ich bin gerade richtig euphorisiert, weil du weißt, ich liebe den Davis Cup. Also diese Situation, so schlimm sie ist, aus chilenischer Sicht oder insgesamt ja auch kontrovers betrachtet werden kann, da kommen wir gleich noch zu. Aber sie macht ja eigentlich, sie zeigt in einer Minute auch, wie krass der Davis Cup ist, weil du hast diese enge Halle in Belgien, du hast diesen Breakball, du hast den verrückten Siso Bergs, der vollgepumpt ist mit Emotionen für sein Land. In dem Moment denkt er einfach nur, das war das entscheidende Break, ein Service Game und ich bin durch und wir sind weiter und Belgien ist ja eh voll die krasse Davis Cup Nation. Wenn man sich mal in Relation die Größe des Landes und der Tennisspieler anschaut, die standen im Finale in dem Jahr, als Großbritannien mit Murray gewonnen hat, mit Goffin, der sie ins Finale gezogen hat. Dann gab es diesen Steve D'Assis, der immer eigentlich nur um die 100 stand, also nur um die 100 stand, ein guter Profi, der im Davis Cup regelmäßig höherklassige Profis geschlagen hat, die so stark gemacht haben. Der hat auch Alexander Zverev bei seinem ersten Davis Cup Einsatz in Frankfurt damals besiegt, aber ich drifte ab. Der schafft diesen Breakball, Wally. In Echtzeit ist das so krass zu sehen. Und der sprintet wie Usain Bolt völlig komplett voller Emotionen Richtung Netzkante. Und dann kann das wirklich richtig so, Wally. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Situation hattest bei dir selbst, dass du so euphorisiert bist von den Hormonen, die gerade hochkommen, dass er sich nicht kontrollieren kann, weil er sieht ihn ja. Und er sieht, dass da kein Platz ist. Und dann springt er so in so einem Galopp, Pferde, was weiß ich, Ausfallschritt, was auch immer das war, das kann er sich selbst gar nicht erklären. Und trifft mit der Schulter volle Kanne aus der Pulle den Garin, der dann auch, ja, so ein bisschen, muss man auch dazu sagen, ein bisschen so Fußball-like mäßig dann auch schon zu Boden geht. Also er hat ihn voll getroffen, gebe ich ihm, dass er dann vielleicht auch aus der Gesamtsituation erstmal zu Boden geht. Okay, das mal so um die Bühne zu setzen. Und jetzt zu den Fakten. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Garin weigerte sich nach dem Vorfall am Netz beim Stand von 6-3, 4-6, 6-5 für Bergs weiterzuspielen. Doch ein unabhängiger Arzt entschied, dass er fit genug sei. Weil Garin aber nicht mehr zurückkam, wendete der Schiedsrichter den Strafenkatalog an. Bergs bekam das Spiel zum 7-5 zugesprochen, die Partie war entschieden, Belgien setzte sich mit 3-1 durch. Wally, weil das ist jetzt ein Bericht gerade vom Sportinformationsdienst, helfe da ganz kurz mal, da gab es 3 Phasen à 5 Minuten, ne? Wo dann jeweils die nächste Strafe ausgesprochen wurde, weil er sich geweigert hat, weiterzuspielen. Hast du die im Kopf? Weil ich habe sie mir jetzt nicht ausgeschrieben, wenn nicht, ist nicht so schlimm.
Nee, ich habe nur das Video gesehen, diese Pause, wo der Garin auf der Bank saß, waren 10-12 Minuten insgesamt.
Genau, und ja. die Strafen sind dann nacheinander praktisch abgezählt worden, bis es dann praktisch zu Ende war. Und der chilenische Verband, Wally, hat jetzt im Anschluss schwerwiegende Vorwürfe erhoben. Garin sei, Zitat, von Siso Bergs angegriffen und auf inakzeptable Weise disqualifiziert worden. Der neutrale Arzt habe ihn zudem, Zitat, nicht angemessen behandelt. In der am Sonntagabend veröffentlichten Mitteilung des Verbandes kündigte der Verband zudem an, Zitat, alle relevanten Schritte beim internationalen Tennisverband ITF einzuleiten, um Gerechtigkeit zu erlangen und die Interessen unserer Spieler und des chilenischen Tennissports zu verteidigen. Ob die Chilenen mit ihrem Einspruch Erfolg haben werden, bleibt abzuwarten. Und Berg selbst hat gesagt, es war wirklich unbeabsichtigt. Ich wollte schnell zur Bank, aber ich habe eine völlig falsche Entscheidung getroffen, nicht auf den Gegner zu warten. Es fühle sich, Zitat, wirklich schlecht an, dass das Match auf diese Weise zu Ende gegangen sei. Man will natürlich keinen Gegner verletzen. Er habe sich deshalb auch bei Garin und Chiles Kapitän Nicolas Massu entschuldigt. Ja, soweit zur Faktenlage. Jetzt kommen wir mal zu unserer individuellen Bewertung, Wally. Und da nehmen wir auch kein Blatt vorm Mund. Wir haben ja schon die ein oder andere Situation letztes Jahr bewertet. Ich fange mal an, ja?
Ja, bitte.
Also der Zeitpunkt dieses Vorfalls ist ja auch der schlimmstmögliche Zeitpunkt mal wieder. So ähnlich wie bei dem Vorfall um Jake Draper, wo es ja auch in einer ganz entscheidenden Situation war. Es ist das entscheidende Break für den Belgier. Und Chile und Garin weiß natürlich, dass es jetzt ganz, ganz schwierig wird, vor gegnerischem Publikum nochmal das Rebreak zu schaffen. Und in dieser Hitze des Gefechts, ich habe keinerlei Beweise, aber ich drücke jetzt mal mein persönliches Gefühl aus, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht das ein oder andere südamerikanische Gen dabei war, das dann gesagt hat, ich muss jetzt hier nicht mehr spielen, weil es gab einen deutlichen Treffer. Ich könnte eine Gehirnerschütterung haben, die wurde ja auch später festgestellt, laut chilenischen Arzt. Schwindelgefühl, leichte Gehirnerschütterung und leichte Sehbeschwerden. Jeder, der mal schon Sport gemacht hat, egal auf welchem Niveau, wenn voll das Adrenalin kickt und man wirklich so einen leichten Hit bekommt, kann das einen wirklich für ein paar Minuten schon aus der Fassung bringen, was die Chancen, die prozentualen Chancen dann vielleicht wirklich nochmal noch niedriger gemacht hätte, als ohnehin schon einen Break zu schaffen, dass man sich dann erstmal Zeit verschaffen will, aber dann wird man ja auch gleichzeitig kalt, was es auch nicht besser macht. Das sehe ich alles so ein, Wally. Trotzdem habe ich eher so ein bisschen Bauchschmerzen und ein Geschmäckle, dass das Chile und Garin, der in den letzten Jahren auch das ein oder andere Mal, ohne jetzt komplett konkret zu werden, aber auch nicht der allerfairste Spieler war, das vielleicht dann in der Situation auch nutzen wollte. Ich kann es aber natürlich in keinster Weise bestätigen, verifizieren, beweisen. Das ist jetzt meine persönliche Gefühlslage. Aber es war natürlich der schlimmstmögliche Moment für so eine Situation. Wenn das bei 2-2 im ersten passiert oder bei 4-4 oder so, dann wird halt kurz ein Medical Timeout genommen und dann spielt Garin hundertprozentig weiter. Weil was ist die Alternative? Also, ja, okay, ich habe jetzt nicht ins Regelwerk geguckt. Die Alternative ist natürlich, dass das als Angriff... ich habe einen Kommentar gelesen, Wally. So, jetzt gebe ich den Staffelstab zu dir weiter, weil ich kann nichts mehr Substanzielles sagen. Wäre das Zusammenprall mit dem Schiedsrichter gewesen, wäre das Spiel aus gewesen und Chile hätte gewonnen.
Ja gut, dann war es ja nicht. Hätte er nicht den Schiedsrichter umgerannt. Jetzt muss ich noch ein Fazit von dir hören. Also du sagst, der Garin hat es ein bisschen ausgenutzt und
ja.
Ja.
Also was ist, wenn's, wenn kein Break passiert und es ist alles noch in der Reihe? Dann hätte der natürlich auch nicht so gejubelt und dann wäre es gar nicht zu dem Zwischenfall passiert, gekommen, ich weiß. Aber ja, also ich, mein Fazit ist, ein Geschmäckle bleibt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich musste wirklich die Luft anhalten, als ich die Situation gesehen habe. Also ich komme ja gerade aus dieser Davis Cup Emotion und wir haben auf neutralem Grund mit mäßiger Fanbeteiligung, ohne dass ich richtig gespielt habe, ganz solide gewonnen und es war emotional anstrengend, mäßig anstrengend. Wenn du über 2 Tage zu Hause bei vollem Haus spielst, im entscheidenden Einzel, dann das Break machst und in dieser Situation disqualifiziert wirst, ich glaube, das kann dich brechen für eine gewisse Zeit. Da musst du, glaube ich, richtig stark sein, das zu verarbeiten, weil es ist kein individuelles Turnier, sondern du verlierst nicht nur für dein Team mit 10 Leuten, sondern auch noch mit den paar Tausend, die da sind und über 2 Tage alles gegeben haben. Das Team hat die ganze Woche alles gegeben. Und du verlierst für alle, die am Fernseher dabei sind, auf eine Art und Weise, für die du dich dann einfach nur entschuldigen kannst, für die irgendwo jeder Verständnis hat, dass es keine Absicht war und dass das nicht passieren sollte, aber passiert ist und dass es nichts Böswilliges war. Aber es ist eine Situation, die, glaube ich, unglaublich schwierig zu verarbeiten gewesen wäre. Und ich stimme dir auch in dem Punkt zu, dass bei aller Emotionalität Garin die Situation so annimmt, wie er sie annimmt, ist absolut menschlich, auch aufgrund des Spielstandes und dass so ein bisschen die letzte Ausfahrt war, vielleicht noch ein bisschen Hoffnung zu wahren und es ist wahrscheinlich besser aus Chiles Sicht dann in der Situation mit einem Skandal rauszugehen, als mit einem letzten Game, was in 90 Sekunden ausserviert wird und wo der Garin vielleicht nicht ganz so gut sieht und nach 10 Minuten Pause gar nicht mehr spielfähig ist. Deswegen kann ich diesen Abgang irgendwo verstehen, dass man lieber trotzig geht und das Match dann so beendet, als sich dann gezwungenermaßen da noch reinzustellen. Ich habe mit jemandem gesprochen aus dem belgischen Team, der vor Ort war und der natürlich eine subjektive Sicht hat, aber dessen Meinung ich trotzdem als sehr neutral schätze. Und ich habe ihn einfach gefragt, wie er es gesehen hat. Und er hat mir nur geantwortet, dass es sehr glücklich war, dass es keine Disqualifikation gab. Es hätte in beide Richtungen gehen können. Man hätte beides verstehen können. Das lag nicht mehr in Belgiens Hand, sondern der Doktor muss Garin quasi inspizieren, sage ich mal, und dann entscheiden, ob er weiterspielen kann. Und wenn er weiterspielen kann, geht's weiter. Und so hat er ja auch entschieden, deswegen ist Chile ja so aus dem Häuschen. Er sagt halt, dass es ein Fehler ist, dass Sisu unbedingt als Erster quasi durch will, durch diesen Zwischenraum und quasi ein Zeichen setzen will, Präsenz zeigen will, einfach aber auch auf Euphorie-Level 400 Millionen. So, dass man sich da mal nicht kontrollieren kann, wenn man ein impulsiver Typ ist. Also das muss jeder verstehen können. Sollte nicht passieren, wie immer. Aber die Emotionen gehen nicht höher als in diesem Moment, glaube ich. Und dass man da dann halt mal eine falsche Entscheidung trifft, weil man meint, irgendwie da das jetzt machen zu müssen, ist ein bisschen blöd. Also ist ein bisschen dumm, sage ich jetzt mal, das so zu machen. Aber es passiert und es war halt keine böse Absicht. Und in dieser Situation als Schiedsrichter die Partie dort zu beenden, wie gesagt, auf persönlicher Ebene auch für Sisu, wäre das, glaube ich, echt ein Brocken gewesen, das zu verarbeiten und natürlich niederschmetternd für das Team. Deswegen kann ich auch die Entscheidung verstehen, im gesamten Bild, dass man irgendwie sagt, es geht weiter. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich auch Chile verstehen, die da versuchen, sich an jede kleine Hoffnung, die noch irgendwo in der Luft ist, zu klammern. Du musst ja auch irgendwo dein Gesicht wahren, du kannst ja auch nicht zurückrudern und jetzt auf einmal nicht
Nee,
alles
nee.
versuchen, um das noch so zu entscheiden. Aber unglaubliche Situation, wie du schon sagst, was Tennis teilweise bereithält in der absolut entscheidendsten Phase dieses Davis Cup-Wochenendes, da so ein Hammer serviert zu bekommen. Ja, das kann sich keiner ausdenken und am Ende eine ganz, ganz schwierig zu lösende Situation, aber ganz, ganz viel Glück dabei. Das wissen auch die Belgier, dass das nicht abgebrochen wurde, aber auch nicht komplett unverständlich.
Unabhängig von der Situation, Davis Cup ist einfach geil. Es gab sehr viele emotionale Momente, coole Videos, die es auch über die Tennisbubble hinaus geschafft haben, was eigentlich für den Davis Cup spricht, der ja dieses Jahr eine K.O.-Runde mehr bekommt. Ich habe gerade die Zeit genutzt, während du von deinem Kontakt zu einem Teammitglied aus Belgien geredet hast und habe mich nochmal ganz kurz ins Regelwerk
Einen
eingelesen.
Kaffee gemacht, oder?
Ja, nee. Aber
Okay.
ich habe hier parallel auch beim Tennismagazin einen aktuellen Artikel gefunden, der wie folgt hier ist, der Absatz. Bergs gab zu, selbst eine Disqualifikation befürchtet zu haben. Es blieb aber bei einer Verwarnung für unsportliches Verhalten. Zitat Bergs, natürlich war es mein Fehler, aber ich glaube schon, dass er es übertrieben hat. Der entscheidende Punkt dabei, es spielt im Regelwerk eigentlich keine Rolle, schreibt das Tennismagazin, ob eine regelwidrige Aktion nun absichtlich oder unabsichtlich erfolgt ist. Das berühmteste Beispiel dafür ist die Disqualifikation von Novak Djokovic bei den US Open 2020, als er aus Wut unabsichtlich eine Linienrichterin abschoss. Damals wurde die Disqualifikation vom deutschen US Open-Schiedsrichter Sören Friemel unter anderem so begründet, die Absicht wird mit einbezogen, aber vor allem gibt es zwei Faktoren, die Handlung und das Resultat. Und die Handlung selbst ohne Absicht mit dem Ergebnis, dass jemand verletzt wird, ist in diesem Entscheidungsprozess der wesentliche Faktor. Dann, um es mal abzukürzen, macht das Tennismagazin noch das Beispiel aus mit dem japanischen Damendoppel bei dem French Open von der Partnerin, die dann auch Mixed mit Tim Pütz gespielt hat. Da erinnern wir uns auch noch daran, dass der Supervisor damals das japanische Duo aus dem Wettbewerb geschmissen hat. Und das Tennismagazin schreibt ab, abschließend legt man diese Regelauslegung zugrunde, dann hätte Sisu Bergs disqualifiziert werden müssen. Sowohl bei den Grand Slam-Turnieren als auch beim Davis Cup greift das Regelwerk des Tennisweltverbands ITF. Darin heißt es, Spieler dürfen zu keiner Zeit einen Offiziell, einen Gegner, einen Zuschauer oder eine andere Person im Bereich des Turniergeländes physisch verletzen. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift soll eine Strafe von bis zu $20.000 pro Verstoß nach sich ziehen. Und weiter, der Schiedsrichter kann einen Ausschluss aufgrund eines einzelnen Verstoßes gegen diesen Kodex aussprechen. Warum dieser Ausschluss gegenüber Bergs in diesem Fall nicht ausgesprochen wurde, liegt wohl daran, dass ein unabhängiger Arzt, das hast du eben, wollte ich schon ein bisschen angedeutet, von der ITF zu der Diagnose kam, Garin habe sich nach dem Unfall in der Verfassung befunden, um die Partie gegen Bergs zu beenden. Die ITF spricht von einem, Zitat, unbeabsichtigten Zusammenstoß, doch selbst dann wäre eine Disqualifikation möglich gewesen. So, jetzt haben wir es auch journalistisch sauber eingeordnet. Nochmal mit Hilfe an meinen alten Arbeitgeber. Mit Hilfe meines alten Arbeitgebers. Also, das ist das nochmal unterlegt von den Regeln, was du auch angedeutet hast, was auch die Belgier zu wissen scheinen, dass sie da schon auch Schweine gehabt haben. Und
Absolut.
trotzdem, zusammen mit meinen subjektiven Einordnungen, ich glaube es dem, also wenn ich jetzt in meinem eigenen Podcast meine subjektive Meinung fernab von journalistischer Neutralität kundtun sollte, ich habe es dem Garin nicht ganz abgekauft. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Sichtweisen gut beleuchtet dazu.
Ja.
Wir kürzen heute ein bisschen ab, kommen zum Ende dieses Podcasts. Der Vollständigkeit halber bleibt zu sagen, dass Felix Auger Aliassime seinen zweiten Titel dieses Jahr gewonnen hat gegen Qualifikanten Kovacevic. Da möchte ich dich dann doch mal ganz kurz fragen, kennst du den
Kennst du
so?
den?
Meine Lieblingsfrage.
Ja, lustig, lustig. Ich habe den im Oktober oder November in Kanada beim Challenger gesehen. Da war er in zwei gesetzt. Er hat nach mir trainiert. Ich saß noch ein bisschen auf der Bank nach dem Training, habe geschaut, wie er sich einspielt. Das erste Mal gesehen, dachte mir, mein Gott, hat der den Ball sauber im Schläger. Damals stand er natürlich auch so um die 100. Dachte mir, ja, der ist zu gut für Challenger. Das sieht man halt nach einer lockeren Minute. Ja,
die. Tatsächlich? Erkennst du das nach einer Minute? Kannst du sowas urteilen?
Bis zu einem gewissen Level schon. Also ich finde, der sieht einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr kompakt aus. Also,
du kannst nicht mal meine Wettkampfklasse, meine Leistungsklasse definieren. Und dann
nee, ich kann nur alles unter LK1 kann ich einstufen. Also alles 0, 0, aber drüber wird schwierig. Genau, deswegen, das ist nie eine Garantie für Ergebnisse in den nächsten Wochen. Hast ja auch gesehen, dass er einen Challenger Anfang des Jahres gewonnen hat, dann aber bei der Grand Slam Quali auch mal früh raus ist. Also ist jetzt auch kein Top-20-Spieler.
Nee, und zu der Zeit, wo du ihn in Kanada gesehen hast, hat er auch keine guten Ergebnisse gehabt, also im Herbst. Also
ja, nicht aber viele das Potenzial war definitiv da. Ja, und ja, dass solche Spieler dann halt in einer Woche, wo dann viel zusammenkommt, wo man sich gut fühlt und das Spiel sich zusammenfügt, dann auch mal, ja, selbst ein Top-10-Spieler bis zu einem 7-6 im dritten Satz herausfordern können. Das wurde oft genug gezeigt, war aber trotzdem mit einem Schmunzeln, also ich musste kurz schmunzeln, als ich dran gedacht habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass ich ihm das definitiv zugetraut habe, ja.
Du bist auch eine Expertenmaschine, natürlich. Geschlagen aus der Quali heraus und dann unter anderem geschlagen David Goffin, Bublik und Rublev und im Finale sehr gut ausgesehen gegen Oger Aliassime. Und heute gegen Lucky Loser Altmaier in Rotterdam verloren. Also so schnell kann es dann wieder gehen. Aber natürlich auch, wir haben jetzt eine Stunde über dich geredet, sehr viel emotional zu verarbeiten gewesen. Für ihn steht jetzt auf 74 Zweitplätze von seinem Career-High. Ehemaliger College-Spieler, den wir mal im Blick behalten werden, Wolli. Bei den Damen hat in Singapur Elise Mertens gewonnen. In Linz beim sehr gut organisierten Turnier Alexandrova gegen Frau Jastremska, die ja auch mal wegen Doping gesperrt worden war. Und dann beenden wir diesen Podcast mit der etwas verkürzten Meldung, als wir es ursprünglich vorhatten aus Zeitgründen, dass ihr habt es mutmaßlich über unsere Instagram-Seite advantage-podcast heute Morgen auch gesehen, ihre Abschiedsrede in Cluj. Nach einem 1-6 und 1-6 in der ersten Runde des WTA-Turniers in ihrer Heimat gegen Bronzetti, die Italienerin, hat Simona Halep ihr Karriereende bekannt gegeben. Erster Gedanke von dir dazu, als du das erfahren hast, dass sie ihre Karriere beendet?
Ja, dass sie einfach nicht mehr natürlich zu alter Stärke gefunden hat nach ihrer Sperre, dass sie da, weiß nicht, ob hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber es war jetzt sicherlich nicht das Comeback, was sie sich vorgestellt hat. Und deswegen hat es mich jetzt auch nicht komplett überrascht. Sie hat ja auch danach gesagt, dass sie halt ja beruflich sehr gut ausgelastet ist, sodass ihr jetzt die Zeit nach dem Tennis oder dass ihr der Abschied nicht so schwer fällt und deswegen auch ein relativ logischer Schritt, wenn du als ehemalige Nummer 1 einfach ja nicht mehr oben dabei bist, du willst halt nicht irgendwo rumdümpeln, sondern du willst entweder dann ganz vorne mitspielen oder gar nicht. Und deswegen, ja, wahrscheinlich eine gute Entscheidung.
Mhm. Sie hat in ihrer Abschiedsrede, sie war sehr gefasst, keine Tränen, gute Worte gewählt, unter anderem aber auch, was ich natürlich als im Anti-Doping-Kampf auch interessant finde, einen Satz gesagt, ich bin ein sehr realistischer Mensch, ich weiß, welche Arbeit man leisten muss, mein Gehirn und mein Körper lassen das nicht mehr zu. Ich bin beruflich so erfüllt, dass mir die Entscheidung leicht gefallen ist. Und sie hat unter anderem auch gesagt, dass sie weiß, wie viel Arbeit man reinstecken muss, um in dieses Level wiederzukommen. Und das traut sie sich selbst nicht zu. Das ist wieder jetzt eine Glaubensfrage, wenn man daran glaubt, dass sie vorsätzlich gedopt hat und jetzt vielleicht sauber versucht hat, dann aber schon mit Anfang 30 und einem ledierten Körper dieses Niveau wieder zu erreichen und sie vielleicht gemerkt hat, dass sie das nicht mehr kann, könnte eine Erkenntnis gewesen sein. Oder aber, wenn man nicht daran glaubt, dass sie absichtlich gedopt hat, dass einfach die lange Pause in Kombination mit dem Nachlassen des Körpers, weil daraus entstehen ja auch, das kannst du sicherlich besser nachvollziehen als Profi, je länger so eine Pause ist und man nicht unter Wettkampfbedingungen trainiert. Man darf ja auch, wenn man offiziell gesperrt ist, so offizielle Trainingsfacilities und alles nicht benutzen. Also man kann nur eingeschränkt trainieren, dass dann auch der Körper bei höherer Belastung sich eher verletzen kann und es lange dauert wieder, um auf diese Wettkampfhärte zu kommen. Am Ende ist es eine Glaubensfrage, und völlig überraschend bin ich eher den ersten Gedanken zugeneigt bei dieser Thematik. Genau, und ansonsten bleibt davon eigentlich nicht viel zu sagen. Zusammenfassend, die Kurzfassung ist, die ITIA hatte sie ja ursprünglich 4 Jahre gesperrt wegen eines Roxadustats positiven Tests, was ein Blutdopingmittel ist, per Tablette, und später wurden noch Anomalien, Unregelmäßigkeiten im biologischen Blutpass festgestellt, ein weiteres Vergehen, was auf Blutdoping hinweist, und da gab es eine 4-jährige Sperre, die 1,5 Jahre später der oberste Sportgerichtshof auf 9 Monate reduziert hat, weil sie, anders als die ITIA, ihr geglaubt hat, dass, wie so oft im Dopingkampf, sie ein kontaminiertes Mittel eingenommen hat. Das hat damals auch ihr Beobachter sehr stark irritiert, dass die ITIA komplett in die eine Richtung urteilt und der oberste Sportgerichtshof in die andere Richtung. Abschließend, trotz des konträren CAS-Urteils hat auch der CAS damals geurteilt, dass HLAB ein, Zitat, gewisses Maß an Schuld oder Fahrlässigkeit für ihre Verstöße, so die CAS-Richter, da sie, Zitat, nicht genügend Vorsicht walten ließ, um die Dopingbestimmung einzuhalten. Ja, sind wir auch journalistisch sauber, haben das auch noch mit drin. Einer unserer Schwerpunkte ist ja auch der Anti-Doping-Kampf, dann sollte man das am Tag des Rücktritts zumindest drin haben. Ja, aber ich muss sagen, mich hat's nicht geschockt, das ist ein zu großes Wort, aber schon auch überrascht, dass da aufgegeben wird, weil sie so lange darum kämpfen musste, wieder spielen zu dürfen, aber sie hat's ja erklärt. Ja, 2-malige Grand-Slam-Siegerin, über 20 WTA-Titel gewonnen, Wimbledon und French Open gewonnen, absoluter Superstar in Rumänien. Also jetzt finanziell und inhaltlich muss man sich keine Sorgen um sie machen, da wird sie genügend Möglichkeiten zur Entfaltung bekommen. Wally, wir haben überzogen. Das ist auch eine Wahrheit in jedem Podcast. Ich wollte mich aber, was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte mich bedanken bei dir, dass du solche individuellen Ansichten und Einblick in dein Gefühlsleben preisgibt, was für mich immer erleuchtend ist, aber ich glaube, sehr, sehr viele Leute da draußen, die diesen Podcast hören, sehr, sehr, sehr wertschätzen. Und es auch nicht immer leicht ist, sich hier hinzusetzen nach bitteren Niederlagen, wobei ich dich auch nach geilen Siegen genauso abfeiere. Aber ich wollte dir nur offiziell auch sagen, was du intern auch schon weißt, dass ich das sehr, sehr wertschätze.
Ja, gerne.
Und damit war es das von Folge 140. Wir wünschen euch eine gute Restwoche. Danke für eure Aufmerksamkeit. Denkt an die Bewertung, auf welchen Podcast-Anbieter auch ihr immer hört. Und das letzte Wort gehört Daniel Masur.
Ja, neben den Bewertungen auch gerne die Glocke drücken bei Spotify, dass ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Jetzt wurde ich ja schon von mehreren gefragt, wann kommt denn endlich die neue Folge vom Davis Cup, wann gibst du mal ein paar Insights. Jetzt ist es Mitte der Woche geworden, deswegen, wenn ihr bei Advantage Podcast, beispielsweise bei Spotify, auf die Glocke drückt, dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung und verpasst keine Folge und hört sie vor allen Dingen auch direkt, nachdem sie veröffentlicht wurde. Danke fürs Zuhören, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.